Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie sind klein, bunt, manchmal hilfreich und...
Sie werden sie auf dem Fernsehgerät, sie werden es auf dem Handy haben, auf ihrem Tablet-Computer, sie werden es auf ihrem Computer haben, überall wo sie einen Bildschirm haben, werden sie Apps haben.
Apps, die kleinen Hilfsprogramme auf dem Handy und bald überall, auch im Schwerpunkt dieser Sendung. Vorher.
Ich habe den Eindruck, dass der Aufschwung zunehmend in einen sich selbst tragenden Aufschwung mündet.
Viele Schweizer Firmen haben ihre Jahreszahlen vorgelegt. Gute Zahlen meist. Aber wie gut sind sie wirklich? Und was macht der größte Konzern von allen, damit seine Zahlen auch so gut bleiben? Dann.
Ich denke, es ist in unserem Interesse, dass wir nicht irgendwann wieder mit der Situation konfrontiert werden, dass man darüber spricht, die Schweiz könnte auf einer OECD irgendwie eingefärbten Liste landen.
Das Schweizer Bankgeheimnis wird weiter aufgeweicht. Oder etwa doch nicht? Warum denn die ganze Aufregung? Antworten im Trend. Am Mikrofon Martin Stucki. Die Gewinne der Schweizer Unternehmen sprudeln wieder. Könnte man jedenfalls denken, nach den Jahresberichten, die viele von Ihnen, von ABB und Actelion bis Schindler und Swiss Re, in den vergangenen Tagen vorgelegt haben. Allerdings, unter dem Strich stehen noch längst nicht überall so gute Zahlen wie vor der Krise. Klaus Bonanomi.
Nach den Milliardengewinnen bei Swatch und bei den Grossbanken in der Vorwoche standen diese Woche nun Industrie- und Dienstleistungsunternehmen im Zentrum. ABB meldete einen Gewinnrückgang auf knapp 2,5 Milliarden Franken, aber steigende Aufträge. Mettler, Toledo und Schindler, Ems Chemie und Actelion legten bei Umsatz und Gewinn zu und Nestlé wies gar 34 Milliarden Franken Gewinn aus. Allerdings kam dieser Rekord nur zustande, weil Nestlé mit dem Verkauf der restlichen Alcon-Anteile 24 Milliarden einnahm. Und der Rückversicherer Swiss Re konnte seine Krisenanleihe an Warren Buffett zurückzahlen und dennoch weit über 800 Millionen Gewinn verbuchen. Martin Neff, der Chefökonom der Credit Suisse, fasst dies alles so zusammen.
Die Schweizer Unternehmungen haben die jüngste Krise deutlich schneller bewältigt als andere Unternehmungen aus anderen Ländern.
Besonders auffällig sei, dass sich die Exportindustrie aufgefangen habe, meint Patrick Lang, Chefanalyst bei der Bank Julius Baer.
Was man aus den Resultaten nach wie vor herauslesen kann, ist, dass eben die Unternehmen sich sehr gut entwickeln, die stark in den Schwellenmärkten verankert sind, die stark nach Asien, nach China exportieren. Das gilt für die Industrie, es gilt für die Nahrungsmittelindustrie, für die Automobilindustrie, also eben auch für die Zulieferer dieser Unternehmen.
Beim ersten Blick in die Jahresbilanzen fällt weiter auf, dass der starke Franken sich gar nicht so stark ausgewirkt hat wie befürchtet. Doch da mahnt Lang zur Vorsicht.
Da muss man eben beachten, dass wir die Ergebnisse sehen, vor allem der großen, der börsennotierten Unternehmen und die möglicherweise auch stärker diversifiziert sind auf der Kostenseite. Das heißt, durch Produktionsstätten im Ausland weniger stark betroffen sind als kleinere mittelständische Unternehmen, die zum Teil auch exportieren, die diese Kosten nicht so stark weitergeben können.
Auch für Credit Suisse-Ökonom Neff bleibt der hohe Frankenkurs ein Thema. Und er gibt insbesondere mit Blick auf ABB zu bedenken, dass die Exportindustrie stark von staatlichen Aufträgen und von der Konjunktur in den Abnehmerländern abhängig sei. Der Ausblick sei aber insgesamt gut und das werde man auch auf dem Stellenmarkt spüren.
Die Beschäftigung legt wieder zu. Wir haben den Abbau in der Industrie abgeschlossen, dank dieser kräftigen Erholung. Und im Dienstleistungssektor hat ja gar nie ein Beschäftigungsabbau stattgefunden. Das heißt, unterm Strich rechnen wir fürs laufende Jahr doch wieder mit einem leichten Aufbau der Beschäftigung in der Größenordnung von 0,8 bis sogar 1%.
Interessant dabei, laut Patrick Lang sind die Unternehmen selber bei ihren Prognosen derzeit noch eher vorsichtig.
Es möchte sich immer noch auch zum jetzigen Zeitpunkt niemand aus dem Fenster lehnen mit einem sehr positiven Ausblick, sondern man möchte eher auf der vorsichtigen Seite bleiben.
Doch er sei optimistischer, sagt der Aktienanalyst von Julius Baer.
Ja, das ist richtig. Ich habe den Eindruck, dass der Aufschwung zunehmend in einen sich selbst tragenden Aufschwung mündet. Wir hatten zunächst mal zu Beginn einen Basiseffekt. Wir sind gewachsen auf sehr niedriger Basis. Wir sind gewachsen aufgrund von staatlichen Konjunkturprogrammen. Das war nicht nachhaltig, beispielsweise wenn Sie an die Verschrottungsprämien denken in der Automobilindustrie. Und wir sehen jetzt eigentlich zunehmend einen sich selbsttragenden Aufschwung.
Patrick Lang, Chefanalyst bei Julius Baer, im Beitrag von Klaus Bonanomi. Einer der Konzerne, die für das vergangene Jahr sehr gute Zahlen vorgelegt haben, ist Nestlé. Das ist umso erstaunlicher, als sowohl der starke Franken als auch hohe Rohstoffpreise dem Nahrungsmittelmulti das Geschäften schwerer gemacht haben. Weshalb Nestlé Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten bislang erfolgreich verdaut und welche Rezepte er für die Zukunft hat, Maren Peters.
Nehmen wir das Beispiel Kaffee. 780.000 Tonnen pro Jahr kauft Nestlé davon jährlich ein, so viel wie kaum ein anderes Unternehmen auf der Welt. Dass die Preise für Kaffee in den vergangenen Monaten stark gestiegen sind, belastet den Gewinn des Konzerns, auch in diesem Jahr. Nestlé-Chef Paul Bulcke: Der Preistrend bei Agrarrohstoffen wie Kaffee, Kakao oder Zucker gehe klar nach oben. Mit bis zu 3 Milliarden Franken Zusatzkosten rechnet Nestlé deshalb für das laufende Jahr. Trotzdem, der Konzern ist zuversichtlich, in diesem Jahr wieder um 6% zu wachsen und auch die Marge zu steigern. Und wie? Zum einen durch höhere Preise. Schon in der Vergangenheit habe der Konzern höhere Kosten auf die Konsumenten abgewälzt, sagt Bulcke. Die Konsumenten müssten sich auf höhere Preise bei Kaffeekapseln und löslichem Kaffee einstellen, sagt der Nestlé-Chef. Er ist sicher, dass sie das schlucken, denn der Konzern mit seinen globalen Marken hat eine starke Position im Markt. Er hat Preissetzungsmacht. Höhere Preise allein reichen aber nicht, um die schwankenden Rohstoffpreise zu verdauen. Nestlé muss auch an der Kostenschraube drehen. 1,5 Milliarden Franken will der Konzern in diesem Jahr sparen. Unter anderem durch Rezeptänderungen, erklärt Bulcke.
We have an amazing knowledge about blends.
Beim Nescafé etwa können Nestlé mithilfe langer Erfahrung die Mischung aus billigeren Robusta-Bohnen und teureren Arabica-Bohnen so variieren, dass der Nescafé am Ende billiger werde. Zumindest für Nestlé. Diese Tendenz, Rezepte zu variieren, werde zunehmen, sagt der deutsche Ernährungsexperte Udo Pollmer, der die Nahrungsmittelindustrie seit Jahren kritisch beobachtet.
Der Kunde kann die Ware nicht beurteilen, der kriegt nicht raus, wie hoch die Rohstoffqualität war. Es gibt eine Fülle von Techniken, um schlechtere Rohstoffe besser erscheinen zu lassen. Das mag man als Vorteil ansehen, dass man mit weniger geeigneten Rohstoffen was Vernünftiges hinbekommt. Man mag es als Nachteil ansehen, weil es vielleicht für den einen oder anderen ein Betrug im Hinblick auf die bisher gewohnte und übliche Qualität war.
Auch Bulcke versichert, dass der Konsument von den neuen Rezepturen nichts schmecken werde. Nestlé dagegen schon. Wenn der Konsument für billigere Kaffeemischungen am Ende höhere Preise zahlt, dann ist das ganz nach dem Geschmack des Unternehmens.
Maren Peters.
Trend aktuell.
Das Schweizer Bankgeheimnis wird weiter aufgeweicht. So jedenfalls interpretieren vor allem bürgerliche Politiker die neuesten Pläne des Bundesrats, nämlich dass die Amtshilfe an ausländische Steuerbehörden erneut gelockert werden soll, um den OECD-Regeln Genüge zu tun. Neu soll eine ausländische Behörde nicht mehr zwingend Name und Adresse eines mutmaßlichen Steuerhinterziehers vorweisen müssen, wenn sie Auskünfte von der Schweiz will. Frage nun an Beat Soltermann von der DRS Wirtschaftsredaktion. Hat Finanzministerin Wittmer-Schlumpf da wirklich ein weiteres Loch ins Bankgeheimnis geschlagen?
Ja, ich denke, sie hat aus einem schon bestehenden Loch vielleicht ein noch ganz wenig größeres Loch gemacht. Man muss sehen, 95% der Anfragen sind schon heute mit Name und Adresse. Es geht also um 5% oder vielleicht sogar etwas weniger der Anfragen. Und dazu kommt, dass es bereits auch heute einige Abkommen gibt, die das so vorsehen, wie wir es jetzt dann in Zukunft haben sollten. Von dem her betrifft es eine kleine Zahl der Amtshilfeanfragen.
Und trotzdem wird jetzt die Befürchtung geäußert, dass ausländische Behörden dann künftig aufs Geratewohl in der Schweiz nach Steuersündern fischen könnten.
Ja, diese Befürchtung ist natürlich nicht berechtigt, dass es solche Fishing Expedition, also dass man einfach mal eine Anfrage startet in der Schweiz und sagt, ja, gib mir mal alle Informationen über Hans Meyer oder so raus. Das ist extra ausgeschlossen, auch bei der OECD. Das ist nicht vorgesehen. Es ist auch kein automatischer Informationsaustausch vorgesehen. Das ist etwas, was die EU eigentlich schon lange wollte. Man muss weiterhin gewisse Informationen haben, bevor man eine Anfrage starten kann. Und man braucht vor allem auch einen Anfangsverdacht. Also so einfach wird es auch mit dieser Anpassung jetzt nicht für ausländische Steuerbehörden.
Weshalb herrscht denn jetzt so Aufregung nach dieser Ankündigung?
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es vor allem etwas damit zu tun hat, dass dieses Jahr gewählt wird auf nationaler Ebene, dass die ganze Sache auch vertreten wird von Evelyn Widmer-Schlumpf, einer Bundesrätin, die natürlich auch politisch etwas im Gegenwind steht, weil sie ziemlich einsam da im Bundesrat operiert. Das sind vermutlich die Gründe und auch vielleicht, weil man eben Angst hat, dass es am Schluss dann irgendwann doch zu diesem automatischen Informationsaustausch kommen könnte. Aber wie gesagt, klar, das kann man nie ausschließen, was in 25 Jahren oder so ist, aber im Moment ist das überhaupt kein Thema.
Hätte denn die Schweiz überhaupt eine Alternative gehabt zu dieser Anpassung ihrer Amtshilfe an die OECD-Norm?
Das denke ich kaum, weil es ist wirklich so vorgesehen halt in diesem ganzen OECD-Prozess. Die Schweiz hat zum Teil, kann man sagen, vielleicht zu gut verhandelt. Jetzt muss sie wieder etwas zurückbuchstabieren. Sie muss sich halt an die Regeln halten, wie andere Staaten auch. Und da kann man kein Sonderzüglein fahren, weil sonst halt eben wieder graue oder schwarze Listen drohen und so. Und das will man natürlich nicht. Nicht nur wegen des Finanzplatzes, sondern auch wegen des Werkplatzes Schweiz. Also die Schweiz hat jedes Interesse daran, hier jetzt sozusagen nachzusitzen, respektive nachzubessern.
Viel Lärm um wenig, das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Beat Zoltermann.
Trend, Kurznachrichten.
Was sonst noch für Schlagzeilen sorgte diese Woche? Philipp Erath.
Die deutsche Börse in Frankfurt und die Börse in New York wollen sich zusammenschließen. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben diese Woche der Fusion zugestimmt. Durch den Zusammenschluss entsteht der mit Abstand größte Handelsplatz für Aktien weltweit. Verwaltungsratspräsident des neuen Unternehmens wird der Schweizer Reto Francioni, der bisher die deutsche Börse leitet. Die Credit Suisse will ihre Kapitalbasis stärken, um für Krisenfälle besser gewappnet zu sein. Dies will sie mit speziellen Wandelanleihen, mit sogenannten Coco-Bonds, machen. Sie hat mit ihren zwei Großaktionären aus dem arabischen Raum vereinbart, dass diese frühestens 2013 Coco-Bonds im Umfang von 6 Milliarden Franken zeichnen werden. Diese Coco-Bonds werden automatisch in Aktien, also in Eigenkapital, umgewandelt, wenn dieses im Krisenfall zu stark schrumpft. 2010 war ein erfolgreiches Jahr für die Coop-Gruppe. Der Umsatz stieg um 1,7% auf erstmals über 20 Milliarden Franken. Und auch beim Gewinn gab es ein Plus von über 9% auf 470 Millionen Franken. Weil Coop seine Kosten senken konnte, stieg der Gewinn, trotz sinkender Margen. Die Deutsche Bundesbank bekommt einen neuen Chef. Er heißt Jens Weidmann. Der 42-jährige Weidmann ist zurzeit Wirtschaftsberater der Bundeskanzlerin und war wesentlich an den Arbeiten zur Stabilisierung der Finanzmärkte beteiligt. Weidmann tritt die Nachfolge von Axel Weber an, der vergangene Woche seinen Rücktritt ankündigte. Der US-Ölkonzern Chevron ist in Ecuador zu einer Entschädigungszahlung von 9,5 Milliarden Dollar verurteilt worden. Das Urteil ist das Ergebnis einer Sammelklage von 30.000 Personen. Chevron sei dafür verantwortlich, dass in den 70er und 80er Jahren große Teile des Regenwalds im Norden von Ecuador beschädigt worden seien. In dieser Zeit war dort der Konzern Texaco tätig, der vor 10 Jahren von Chevron übernommen wurde. Chevron will das Urteil anfechten.
Das waren die Kurznachrichten mit Philipp Erath. Und jetzt zum Schwerpunkt dieser Sendung.
Trend, Thema.
Es ist noch gar nicht lange her, da gaben auf dem Mobilfunkmarkt die Handyhersteller und die Netzbetreiber den Ton an. Sie herrschten über Technologie, Geräte und Preise. Das hat sich geändert. Schuld daran ist der rasante Aufstieg der Apps. Apps sind kleine, bunte Symbole auf dem Mobiltelefon, hinter denen sich kleine Programme verbergen. Das können Spiele sein, Nachrichtendienste oder eine einfache Möglichkeit, den Fahrplan der SBB abzufragen. Das Praktische an den Apps: man muss sich nicht mehr auf riesigen Webseiten im Internet zurechtfinden. Der rasante Aufstieg der Apps, das ist zurzeit das Thema überhaupt in der Mobilfunkbranche. Charles Liebherr hat sich umgehört.
Mobile World Congress Barcelona. Das ist das wichtigste und größte Treffen der Mobilfunkindustrie. Alle sind da, die in der Branche eine Rolle spielen wollen. Manager rennen von Termin zu Termin. Es werden große Verträge verhandelt, Strategien diskutiert. Viel Business. Das ist auch an der Kleidung der Beteiligten abzulesen. Hinten auf dem Messegelände in Halle 7 ein etwas anderes Bild. Die Krawatten sitzen deutlich lockerer. Jeans, auch T-Shirts, Turnschuhe. Die Halle 7 am World Mobile Congress nennt sich ein anderer Planet, Planet Apps. In Halle 7 treffen sich Apps-Entwickler aus der ganzen Welt. Markus Leutwiler ist dabei, aus Zürich angereist, steht mitten im Getümmel.
Es ist sehr spannend zu sehen, was auf der einen Seite viele Kleine machen, sich versuchen zu behaupten, aber auch zu sehen, wie die großen Namen in diesem Bereich versuchen, präsent zu sein und zu sagen, hallo, wir sind hier, das bieten wir an, dorthin geht die Reise.
Kein Aufwand wird gescheut, um gehört, gesehen zu werden. Markus Leutwiler ist nach Barcelona gereist, weil ihn die Firma Palm, Tochterfirma des großen Computerherstellers HP, eingeladen hat. Als Apps-Software-Entwickler. Zum Tüftler wurde er, weil er mehr aus seinem Mobiltelefon herausholen wollte, aus Neugier.
Es ist ein Computer, der immer dabei ist, der immer eingeschaltet ist, der den ganzen Tag läuft. Verglichen jetzt mit einem normalen Computer, ist so ein also der Computer ist sehr persönlich geworden und ist immer dabei. Und da haben viele Firmen realisiert, da gibt es ganz neue Felder zu erforschen.
Markus Leutwiler hat eine App entwickelt, ein kleines Computerspiel. Ganz einfach, ein Rätsel, bei dem Tierbilder und Tiergeräusche kombiniert werden müssen. Ein Kinderspiel, eine spannende Arbeit.
Man kann mit einem Telefon und einem Laptop im stillen Kämmerchen die ganze Welt erreichen, als Einzelperson.
Bilanz nach ein paar Monaten. Die Einzelperson Leutwiler hat weltweit 16.000 andere überzeugt, sein Spiel auf ihrem Handy zu installieren. Verdient hat er keinen Rappen. Die App ist gratis zu haben. Relativ erfolgreich also. Weil hätte er sein Kinderspiel für das populäre iPhone entwickelt, wäre der Erfolg wohl größer gewesen. Vielleicht setzt Markus Leutwiler nämlich auf das falsche Pferd. Denn im Rennen um die Gunst der Kunden dominieren andere, nicht Palm. Apple liegt vorne, weit vorne, mit dem iPhone. Hunderttausende Apps sind für diese Plattform entwickelt worden, milliardenfach von Handynutzern heruntergeladen und installiert worden. In nur 2 Jahren. 2, 3 neue Apps jeden Monat laden iPhone-Besitzer auf ihr Handy, zeigen neueste Untersuchungen. Nur Internetgigant Google mit seinen Android-Geräten kann da mithalten. Alle anderen liegen im Rennen weit hinten. Darum auch der Schulterschluss vor einer Woche erst von Nokia, der Nummer 1 unter den Geräteherstellern, und der Nummer 1 Microsoft, der größten Softwarefirma der Welt.
It's clear today that the mobile industry is moving from a device battle to a platform battle. That change is happening faster and faster.
Schneller und schneller entwickelt sich die Mobilfunkindustrie. Es herrsche heute ein Krieg um die Vorherrschaft ganzer Entwicklungsplattformen, nicht mehr um Mobilfunkgeräte. So erklärte Microsoft-Chef Steve Ballmer zum x-ten Mal und im Einklang mit dem Nokia-Chef den radikalen Strategiewechsel der beiden alten Alpha-Tiere, die zuerst zu den gejagten Hasen, dann in kurzer Zeit plötzlich zu den überholten, lahmen Enten der Branche wurden. Auch das in weniger als 2 Jahren. Der Krieg der Plattformen, das ist ein Problem, auch für Entwickler Leutwiler.
Ja, das ist sicher ein großes Problem. Man fängt vielleicht mit einer Idee und einer Plattform an, die man vielleicht am besten kennt oder wo man ein Gerät hat. Als Serviceanbieter möchte ich hier dann sagen, ich möchte es möglichst vielen Leuten anbieten. Aber dann hat man eigentlich das Problem, so wie früher, ja, das läuft jetzt zum Beispiel nur noch Windows und wenn dann jemand mit einem Mac kommt, dann muss ich sagen, nein, sorry, es geht nicht. Oder ich fange nochmals von vorne an und sage, jetzt kann man es auf dem anderen Gerät auch brauchen.
Extreme Fragmentierung heißt das im mobilen Internet. Genau das Gegenteil, was das WWW, das World Wide Web, geschafft hat, die ganze Welt mit einem Browser zu verbinden. Wie konnte es so weit kommen? Erst die Apps haben das mobile Internet zum Massenmarkt gemacht, erklärt Klaus Vondenhoff, Telekom-Experte beim Beratungsunternehmen Arthur D. Little. Apps mischen den Markt neu auf.
Ich denke, sie werden eben ganz grundlegend aufmischen. Durch diese ganze Thema Applications hat erst das mobile Breitband jetzt so richtig an Dynamik gewonnen.
Die Dynamik der Apps ist eng gekoppelt an deren Bündelung und Verbreitung in den Apps-Online-Läden. Einfache Bedienung, unbegrenzte Auswahl, das sind die Erfolgsfaktoren dieses Geschäftes, sagt Klaus Vondenhoff.
Das ist im Grunde das Eingangstor zu den ganzen Themen Applikation. Ohne einen App-Store würden Sie die Applikation nicht finden, Sie könnten sie nicht erwerben. Der App-Store ist letztendlich, wenn man so will, das Eintrittstor, um an diesem Application-Markt teilzuhaben.
Der Markt verzeichnet traumhafte Wachstumszahlen. 16 Milliarden Dollar Umsatz peilen Apple und Google und der Rest der Herde dieses Jahr an, weltweit. Das ist vergleichbar mit dem Umsatz der kleinen Swisscom in der kleinen Schweiz in einem Jahr. Also noch unbedeutend, eigentlich. Das hängt direkt mit dem Preis für ein App zusammen, den Kunden zu zahlen bereit sind, für ein Stück Mikrosoftware. Der liege bei durchschnittlich null, spotten viele. In der Realität liegt die Zahlungsbereitschaft nicht viel höher. 1, 2, vielleicht 5 Euro für Spitzen-Apps, mehr ist nicht zu holen. Bei solchen Stückpreisen verdienen nur noch die Besitzer der virtuellen Mega-Discount-Läden. Niemand anderes, rechnet Branchenexperte Vondenhoff vor.
Verdienen wird letztendlich nur daran Google oder ein Apple. Ein Operator wird nicht daran verdienen. Und auch selbst die Entwickler werden nicht viel daran verdienen. Zwar bekommen die heute so 70% des Umsatzes von den Apps, aber die Kosten sind hoch und nur ganz wenige Apps kommen in den Stückzahlbereich, dass überhaupt dieser Rückfluss die Entwicklungskosten übersteigt.
Satte Gewinne auf Kosten der Entwickler, die eigentlich Fronarbeiter sind. Satte Gewinne auf Kosten der Telekom-Firmen, denen nur noch das schrumpfende Geschäft für den Netzzugang bleibt, selber aber massiv in den Ausbau der Netzkapazitäten investieren müssen. Das kann auf die Dauer nicht aufgehen. Davon ist auch Klaus Vondenhoff überzeugt.
Ich denke mal, es werden zukünftig mehr Apps bezahlt werden als bisher. Das war ein Startpunkt. Die Leute müssen ja auch erst daran gewöhnt werden, Apps zu nutzen, mit Apps umzugehen. Ich denke aber, das wird sich zukünftig mehr verschieben. Es wird mehr Bezahl-Apps geben, in dem Maße, wo die halt Nutzen auch für den Kunden bringen.
Hans Westberg, Chef des schwedischen Telekom-Ausrüsters Ericsson, hat eine Idee, wo bezahlte Apps einen Massenmarkt finden könnten. Bei Geschäftskunden. Im Gesundheitswesen, im Energiesektor, in der Transportindustrie, da würden viele Chancen schlummern. Unternehmen würden erkennen, welche Vorteile das mobile Internet bringt.
The most important and transformative application when you bring sort of applications on the move will be things that transform different type of enterprises. If it's healthcare, power companies, logistics companies, because that's going to transform that type of business so they can work in a different way.
Hierfür seien Unternehmen bereit, gutes Geld zu bezahlen, wenn sie dank Apps ihr Geschäft optimieren und ihre Kunden besser bedienen könnten.
That is really what people is going to really pay for.
Und da sieht auch Entwickler Markus Leutwiler seine Chancen, auch als kleiner Entwickler in der kleinen Schweiz.
Was nötig ist, ist eigentlich die Idee, die zündende Idee sozusagen. Und dann kommt es heute nicht mehr darauf an, wo man ist. Man kann auch in der kleinen Stube in der Schweiz, wenn man die zündende Idee hat, etwas verkaufen.
Vorausgesetzt, man hat eben auf das richtige Pferd gesetzt. Vorausgesetzt, man erklimmt Top-Positionen im entsprechenden App-Store. Vorausgesetzt, man kann einen guten Preis beim Kunden durchsetzen. Dann kann aus dem jungen Fronarbeiter vielleicht mal ein Geschäftsmann werden. Ein Kinderspiel? Absolut nicht.
Der unaufhaltsame Aufstieg der Apps. Und wer von diesem am meisten profitiert? Das war ein Beitrag von Charles Liebherr. Trend gibt's in einer Woche wieder. Im Internet unter drs.ch. Den Podcast der Sendung gibt's auch für Ihr App auf Ihrem Mobiltelefon.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.